Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und dazu begrüße ich Jürgen zur Heide. Der amerikanische Präsident hat gesprochen. Er hat sich allerdings Zeit gelassen. Er hat quasi bis kurz vor diese Sendung gesprochen. Und er kam mit hochrangigen Militärs. Und damit stand die Frage im Raum, die ohnehin in diesen Tagen viel diskutiert wird. Krieg oder Frieden? Nun ja, ganz eindeutig ist die Antwort nicht, nachdem er gesprochen hat. Aber immerhin eine Botschaft hat er ganz an den Anfang seiner kurzen Rede gestellt. Die wollen wir uns jetzt gemeinsam anhören.
I'm pleased to inform you, the American people should be extremely grateful and happy. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime.
Das Wichtigste des etwas atemlosen Präsidenten in diesem Fall, dass keine Amerikaner betroffen worden sind, das war die Botschaft, die er gleich mehrfach wiederholt hat. Ansonsten hat er natürlich das ein oder andere gesagt. Wir werden versuchen, zu Beginn der Sendung, so kurz es geht, jedenfalls darauf einzugehen. Die anderen Themen in dieser Sendung. Natürlich, Raketenangriffe aus Iran. Bagdad war allerdings vorgewarnt und das gehört möglicherweise auch zu dem Spiel. Das alles wollen wir anschließend bewerten, vor allen Dingen mit der Frage, was soll die NATO denn möglicherweise mehr tun? Das werden wir hier in dieser Sendung versuchen zu klären. Dann die europäische Libyen-Diplomatie läuft weiter auf Hochtouren. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war in London. Das Ergebnis kann man kurz zusammenfassen, freundlich, aber dennoch klar, mit harten Ansagen. Das alles werden wir in dieser Sendung wägen. Und am Ende folgt der Hintergrund, wie immer, Deutschlands Kampf gegen die Geldwäsche. Wir fangen aber an mit der Rede und wegen der Kürze der Zeit ist der Kollege Tobias Oehlmeier jetzt bei mir hier im Studio. Er hat zumindest die ganz wichtigsten Punkte für uns, die er zusammenfasst, damit wir sie nachher weiter wägen können. Tobias, bitteschön.
Ja, Sie haben es eben schon gesagt. Als erstes hat er eben gesagt, dass es weder US-Opfer gegeben hat, noch irakische Opfer, auch keine Verletzten und dass sich der Sachschaden doch in einem unteren Bereich verhielte. Wirtschaftssanktionen gegen den Iran hat Donald Trump angekündigt, aber keine unmittelbaren militärischen Schritte. Die USA würden Irans Aggressionen nicht unbeantwortet lassen, erklärte er im Weißen Haus. Zugleich sagte er, die USA wollten ihre militärische Stärke nicht anwenden. Die Vereinigten Staaten seien bereit zum Frieden mit allen, die das wollten. Außerdem rief er Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China auf, nicht mehr am Atomabkommen mit dem Iran festzuhalten. Stattdessen müssten diese Staaten gemeinsam mit den USA an einem neuen Abkommen mit dem Iran arbeiten, das, Zitat, die Welt zu einem sichereren und friedlicheren Ort machen würde. Solange ich Präsident der Vereinigten Staaten bin, wird es dem Iran nie erlaubt sein, eine Atomwaffe zu besitzen, sagte er. Und außerdem Soleimani hätte man schon viel früher töten müssen, denn er sei einer der gefährlichsten Terroristen der Welt gewesen.
Dankeschön, das war der Kollege Tobias Oehlmeier mit ersten Hinweisen auf die Rede des amerikanischen Präsidenten. Bevor wir das alles gleich weiter wägen, schauen wir noch in die Region selbst. Die Raketenangriffe aus dem Iran sind abgefeuert worden, das ist eindeutig. Allerdings gab es offensichtlich vorher Warnungen. Anne Almeling.
Als in der Nacht Raketen aus Iran auf US-Militärstützpunkten im Irak einschlugen, war die Regierung in Bagdad bereits gewarnt worden, und zwar von beiden Konfliktparteien, aus den USA und von der Führung in Teheran, die mit der Bombardierung Vergeltung übte für die Tötung des iranischen Generals Soleimani. Soldaten kamen nach bisherigen Berichten bei den Angriffen nicht ums Leben. Auch der entstandene Schaden scheint sich in Grenzen zu halten. Ein kalkulierter Gegenschlag, meint der Politologe Lika Mekki im Fernsehsender Al Jazeera. Er vermutet, dass es indirekte Absprachen gab. Es scheint so, als habe es eine Einigung auf das Ausmaß des Gegenschlags gegeben, durch die vielen Vermittlungsgespräche in den vergangenen Tagen. Vielleicht wussten die USA vom Abfeuern der Raketen nicht nur über die Satelliten Bescheid, sondern auch durch die Vermittler, wussten also, wann und wo der Gegenschlag kommen würde. Der Irak verurteilte den Raketenangriff. Das Land lehne jede Verletzung seiner Souveränität und jeglichen Angriff auf sein Gebiet ab, hieß es in einer Erklärung aus Bagdad. Der geschäftsführende irakische Ministerpräsident Abdel Mahdi stehe in Kontakt mit Partnern im In- und Ausland, um einen offenen Krieg zu verhindern. Der Politologe Jassim Al-Mousawi aus Bagdad geht davon aus, dass das gelingen wird und die Situation im Irak nicht weiter eskaliert. Bagdad weiß, dass sich die beiden Konfliktparteien in einem kalkulierten Kampf befinden. Die iranische Seite gibt Erklärungen ab, die die aufgebrachten Gemüter im Iran beruhigen. Und die USA auf der anderen Seite nehmen einen solchen Anschlag hin. Beide Seiten akzeptieren also einen kalkulierten Verlust und reklamieren gleichzeitig einen eingeschränkten Sieg. Das verstehen die Iraker in Bagdad und sie bemühen sich darum, dass sich auch beide Konfliktparteien damit zufrieden geben. Insgesamt 22 Raketen waren in der Nacht in der Luftwaffenbasis Ain al-Assad im Westen des Irak und in der Nähe des Flughafens von Erbil im Nordirak eingeschlagen. Auf Militärstützpunkten, die von US-Soldaten genutzt werden. Irans politisches und religiöses Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei sagte, die korrupte Anwesenheit der USA in der Region müsse zu Ende gehen. Teheran will, dass die USA ihre Soldaten aus dem Irak abziehen. Dieses Ziel verfolgt auch ein Teil der Bevölkerung im Irak, ein Grund, warum das Land auch innenpolitisch immer stärker unter Druck gerät. Während sich die Regierung um Deeskalation bemüht, fordert der Milizenführer Qais al-Ghazali einen weiteren Vergeltungsschlag gegen die USA. Nicht von iranischer, sondern dieses Mal von irakischer Seite.
Soweit der Bericht der Kollegin Anne Almeling. Auch wenn das alles noch sehr, sehr frisch ist, wollen wir trotzdem versuchen, ein wenig das einzuordnen und zu werten. Und das Ganze tun wir mit unserem Kollegen Markus Pindor, der ja lange in Washington als Korrespondent tätig war, jetzt als sicherheitspolitischer Korrespondent in Berlin sitzt. Erstmal schönen guten Abend, Herr Pindor.
Schönen guten Abend.
Jetzt weiß ich, die Frage nach Reaktionen, die als erstes kommt, ist möglicherweise zu früh. Aber hört man schon das ein oder andere in Berlin oder sonst wo, was in Ihrem Radar aufgetaucht ist?
Es ist in der Tat ein bisschen früh. Hier in Berlin hat es heute nur verurteilende Reaktionen gegeben gegen diesen Raketenüberfall des Iran auf die Lager in dem Irak, auf die amerikanischen und auch auf Erbil. Man hat einerseits das verurteilt, das Vorgehen des Iran, andererseits auch darauf hingewiesen, dass sich doch jetzt bitte alle etwas zurückhalten sollten. Also nichts, was über die, ich sag mal, die üblichen Ausdrücke hinausgeht. Insofern, es gibt noch keine aktuellen Reaktionen auf die Ansprache von Präsident Trump. Aber ich finde, da ist schon einiges wirklich Bemerkenswertes drin. Denn erstens, bezogen auf die aktuelle Situation, hat Trump ja gesagt, es werde keine militärische Vergeltung für den iranischen Angriff geben. Das ist auf dem Hintergrund der Rhetorik der letzten Tage schon ziemlich bemerkenswert. Die USA seien bereit zum Frieden mit jedem, der das auch wolle. Und er hat das begründet, auch ein bisschen, hat den Begründungszusammenhang hergestellt damit, dass es erstens keine amerikanischen Toten gegeben habe und dass der Iran sich in diesem eskalierenden Konflikt auf dem Rückzug befinde. Das Dritte, was ich bemerkenswert finde, ist, dass er darauf hinweist, dass dieses Abkommen, an dem die Europäer ja verzweifelt versucht haben, muss man fast sagen, festzuhalten, dass dieses Abkommen nun tot sei und man möge doch bitte jetzt ein neues verhandeln. Da ist geht der Appell allerdings auch an die Signatarmächte Russland und China. Und da werden wir mal sehen, was die Zukunft bringt, ob das tatsächlich ein Ansatz ist, der weiterführt. Trump selber hat kein Interesse daran, in einen lang anhaltenden Konflikt hineingezogen zu werden. Er ist immer angetreten damit, dass er die amerikanischen Streitkräfte aus diesen Konflikten herausziehen will, insbesondere aus dem Nahen Osten. Er steht ein Jahr vor der Wahl, ein knappes Jahr nur noch vor der Wahl. Und da kann er sich so einen Konflikt nicht leisten und will es auch gar nicht. Insofern schauen wir mal ab, was daraus wird. Aber es schaut so aus, meines Erachtens zumindest, und in der Kürze der Zeit einfach zu beurteilen. Ja. Es schaut so aus, dass es doch erstmal mit diesem Konflikt, dem aktuellen, jetzt erstmal gut ist.
Er hat diese Hinweise gebracht, Entschuldigung, meine Stimme ist auch ein bisschen angegriffen, er hat die Hinweise gebracht, dass die NATO insgesamt mehr tun soll, beziehungsweise eingreifen soll. Was könnte man daraus lesen?
Also die NATO führt nicht die Verhandlungen mit dem Iran, falls es dazu kommt. Das ist also, sag ich mal so, ein Gerede, das ich nicht richtig einordnen kann. Oftmals hat Trump ja gesagt, die NATO für Dinge verantwortlich gemacht, für die man die NATO nicht verantwortlich machen konnte. Also wenn er darauf hinaus will, dass er mehr Unterstützung von den Verbündeten haben will, dann wird er wahrscheinlich unter der Hand und vielleicht auch ein bisschen offen hören, dass er dann auch mit seinen Verbündeten sich besser konsultieren und beraten muss und auch besser mit den Verbündeten kommunizieren muss und sie nicht immer vor vollendete Tatsachen stellen muss. Denn allgemein, das war ja nicht nur in Deutschland so, sondern auch in Frankreich und England, war einfach die Empörung groß darüber, dass dieses Abkommen, das man erreicht hatte, auf dessen Grundlage man ja weiter hätte verhandeln können, dass dieses Abkommen einfach mir nichts, dir nichts, mehr oder weniger nur aus innenpolitischen Gründen von Trump gekündigt worden war.
Etwas sicheren Boden haben wir, wenn wir fragen, was passiert mit der Bundeswehr? Die Bundeswehr befindet sich auf einem, ich würde sagen, Teilrückzug.
Teilrückzug ist das richtige Wort. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat ja gesagt, man wolle im Prinzip da bleiben und auch Außenminister Maas hat das gesagt, man wolle im Prinzip den Irak gerne weiter unterstützen im Kampf gegen den IS. Man tue das nicht, wenn der Irak das nicht wolle, aber man bleibe ansonsten da. Es gibt jetzt einen Teilrückzug, auch aus Erbil. Zunächst mal sollten die Kräfte in Erbil ja dort bleiben, aber wie lange das jetzt noch anhält, das muss der weitere Verlauf der aktuellen Lage im Irak jetzt auch ergeben. Und das muss auch im Irak geklärt werden. Die irakische Regierung muss sich dazu äußern.
Dankeschön, das war der Kollege Markus Pindur. So viel, wie wir in der Kürze der Zeit zusammentragen konnten. Wir gehen zu einem anderen Konfliktherd und einem anderen Konfliktfeld, das ebenfalls in den Mittelpunkt gerät. Was passiert weiter in Libyen? Die unterschiedlichen Mächte treffen dort aufeinander und das auch mit Waffengewalt. Inzwischen gibt es allerdings erhebliche diplomatische Initiativen. Aus Brüssel berichtet Peter Kappern.
Gestern stellte Josep Borrell die Brüsseler Journalisten vor ein Rätsel.
I should be today in Libya under the Libyan sun instead on the grey sky of Brussels.
Nun stehe er hier unter dem grauen Brüsseler Himmel statt unter der libyschen Sonne, so der EU-Chefdiplomat gestern. Heute lieferte er die Auflösung nach. Gestern wollten wir eigentlich zusammen nach Libyen reisen, die Außenminister von Deutschland, Italien, Frankreich, Großbritannien und ich. Wegen der riskanten Lage dort war das aber nicht möglich. Stattdessen haben wir unser Treffen hier in Brüssel abgehalten. In der Tat war es die international anerkannte libysche Regierung mit Sitz in Tripolis, die den Trip der EU-Diplomaten in das Bürgerkriegsland in letzter Sekunde abgeblasen hatte. Nach den Luftangriffen der letzten Tage auf die libysche Hauptstadt. Trotzdem läuft die europäische Libyen-Diplomatie auf Hochtouren, gewissermaßen im Windschatten des Konflikts zwischen den USA und dem Iran. Heute kam Fajiz al-Sarraj, der Chef der in Bedrängnis geratenen libyschen Regierung, nach Brüssel. Zu Gesprächen mit Borrell, mit dem Ratsvorsitzenden Charles Michel, mit dem Präsidenten des Europaparlaments David Sassoli und mit Bundesaußenminister Heiko Maas.
Der libysche Premierminister hat noch einmal seine volle Unterstützung für den Berliner Prozess erklärt, insbesondere sich auch bereit erklärt, das, was dort verabredet werden soll, konsequent aufzunehmen und voranzutreiben,
sagte Maas nach dem Treffen mit Sarraj. Der Berliner Prozess, das ist eine Initiative der Bundesregierung aus dem vergangenen Jahr. Ein zweigleisiger Versuch, den Bürgerkrieg in Libyen zu stoppen. Die Bundesregierung, so der eine Teil, versucht all jene Akteure, die sich von außen in den Konflikt einmischen, auf einen Waffenstillstand zu verpflichten. Gleichzeitig, das ist der zweite Teil, versuchen die Vereinten Nationen, die libyschen Konfliktparteien zu einer Verständigung zu bringen. Erst wenn der Erfolg beider Aspekte dieses Berliner Prozesses gesichert ist, erst dann soll es in Berlin eine internationale Libyen-Konferenz geben. Umso bemerkenswerter ist es, dass Außenminister Maas diese Konferenz schon in wenigen Wochen für möglich hält. Ein Anzeichen dafür, dass die zahlreichen Gesprächskontakte im Hintergrund möglicherweise recht erfolgversprechend verlaufen. Heute war Sarraj in Brüssel, bald, so EU-Chefdiplomat Borrell, soll es Verhandlungen mit dessen Kontrahenten im Bürgerkrieg mit General Khalifa Haftar geben.
We will also meet here in Rome, still we don't know where. with other Libyan leaders in order to analyze with them the situation.
Man wisse noch nicht genau, ob hier in Brüssel oder in Rom. Jedenfalls werde es ein Treffen mit anderen libyschen Führern geben, um die Situation zu analysieren, so Borrells vorsichtiges Statement. Vorsichtig deshalb, weil die EU bislang keine einheitliche Linie in Sachen Libyen hat. Offiziell steht die EU hinter der von den Vereinten Nationen anerkannten Regierung in Tripolis. Gleichwohl kooperieren Italien und Frankreich mit dem Warlord General Haftar. Der erfreut sich außerdem der Unterstützung aus Moskau, Kairo und Riad, während die Türkei Soldaten nach Tripolis schickt, um Ministerpräsident Sarraj zu unterstützen. Alle in den Konflikt Involvierten seien sich im Klaren, dass dieser Krieg nicht militärisch gewonnen werden könne, heißt es in diplomatischen Kreisen in Brüssel. Und genau deshalb seien sie bereit, sich jetzt auf den Berliner Prozess einzulassen. Sollte der tatsächlich zum Erfolg führen, wäre es die Aufgabe der EU, den Waffenstillstand in Libyen zu garantieren und Waffenimporte zu unterbinden.
Das war der Bericht von Peter Kaphan. Wir schauen nach Großbritannien. Der neue Premierminister Boris Johnson oder der gewählte Premierminister Boris Johnson hat ja gesagt, es wird ein großartiges Jahrzehnt für Großbritannien. Ob das nun wirklich so wird, wird nicht zuletzt davon abhängen, ob und wie schnell es einen Deal mit der Europäischen Union gibt. Boris will es ganz schnell, aber so schnell wird es vermutlich nicht kommen. Heute war Ursula von der Leyen in London. Die war zwar freundlich, aber klar in den Botschaften. Friedbert Meurer.
Sie betrat mit einem Lächeln die Bühne der Universität der London School of Economics, bevor sie dann Premierminister Boris Johnson in der Downing Street traf. Die Kommissionspräsidentin war äußerst freundlich im Ton und lobte, was Großbritannien 50 Jahre lang der EU gegeben habe. Fast geriet Ursula von der Leyen ins Schwelgen, als sie darüber redete, wie sie 1978 als junge Frau an der gleichen Universität ein Jahr lang studiert habe. Dann aber kam die deutliche Ansage: Die anstehenden Verhandlungen mit der EU über einen Handelsvertrag werden hart geführt werden.
With every choice comes a consequence. With every decision comes a trade-off.
Jede Wahl hat ihre Konsequenz, jede Entscheidung ihren Preis. Wenn Sie die Freizügigkeit der Arbeitnehmer ablehnen, werden Sie keinen freien Austausch von Waren, Dienstleistungen und Kapital erwarten können. Wenn Sie andere Wettbewerbsbedingungen wollen bei Umweltstandards, Arbeitnehmerrechten, Steuern oder staatlichen Beihilfen, dann bekommen Sie nicht den bestmöglichen Zugang zum größten Binnenmarkt der Welt.
You cannot have the highest quality access to the world's largest single market.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte außerdem Boris Johnsons Ansage für unrealistisch, unter keinen Umständen die Übergangszeit zu verlängern, die Ende des Jahres ausläuft. Aber sie deutete eine Lösung an.
It is very, very tight. It is basically impossible.
Die Verhandlungen bis Ende des Jahres abzuschließen, das wird sehr knapp. Es ist eigentlich unmöglich, alles zu verhandeln, was ansteht. Wir müssen deswegen Prioritäten vornehmen, die wir dann bis Jahresfrist klären. Aber auch der britische Premierminister Boris Johnson machte seine Position deutlich. Es wird keine Verlängerung der Übergangsperiode geben, bekräftigte er. Dass sie im Dezember 2020 endet, werden wir zum Gesetz machen. Klare Worte also auf beiden Seiten. Und so taucht für den 1. Januar 2021 wieder das Gespenst des No-Deal auf. Also, dass es keinen Vertrag gibt. Brexit-Minister Stephen Barclay.
Of course there'll be planning within Whitehall for any eventuality.
Natürlich planen wir in Whitehall hier mit allen Eventualitäten. Aber unser Ziel und das der EU ist, dass wir uns auf einen Handelsvertrag verständigen. Lassen Sie es uns also positiv angehen.
So let's be positive, let's work on that and let's get it done.
In London verweist man darauf, dass Boris Johnson sich beim ersten Brexit-Vertrag, also dem Scheidungsvertrag, letztlich doch pragmatisch verhalten habe, trotz aller wilden Szenarien, die EU ohne Vertrag zu verlassen. Erst einmal wird das Land jetzt am 31. Januar förmlich seinen Austritt vollziehen. Aber eines wenigstens bleibt den Remainern in London erspart. Big Ben wird nicht in der Nacht zum 1. Februar schlagen, um den Brexit zu feiern. Der Antrag kommt morgen im Unterhaus erst gar nicht auf die Tagesordnung.
Das war Friedbert Meurer. Die Zahl der Asylanträge in Deutschland ist auch im vergangenen Jahr weiter gesunken und das ist das dritte Jahr in Folge. Wer an die hektischen, ja aufwühlenden Debatten zurückdenkt und auch die Vorhersagen, die damit verbunden waren, nun ja, der wird sich jetzt wundern. Die Zahlen, die werden eben so sein und das wird immerhin die Debatte beruhigen. Ob es eine wirklich gute Botschaft ist, nun ja, da gibt es auch andere Stimmen. Gudula Geuter.
Migration, dahinter verbergen sich ganz unterschiedliche Schicksale und Phänomene. In groben Zahlen bilanziert Regierungssprecher Steffen Seibert.
Im Jahr 2018 sind mit 1,59 Millionen Menschen etwa gleich viele Menschen zu uns gezogen wie im Vorjahr. Die Zahl der Fortzüge stieg leicht an. Es gab einen Wanderungssaldo von 0,4 Millionen Personen, also 400.000 Menschen mehr sind nach Deutschland gezogen als aus Deutschland fortgezogen.
Was hinter solchen Zahlen steht, wandelt sich, so der Regierungssprecher.
Die Zuwanderung von Schutzsuchenden ist zurückgegangen und es kommen mehr Menschen, um hier zu studieren und zu arbeiten.
Der jährliche Migrationsbericht ist Grundlage für Entscheidungen von Politik und Verwaltung. Das Zahlenwerk umfangreich und nicht ganz aktuell. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF, und das Bundesinnenministerium legten jetzt die Zahlen von 2018 vor. Wie schon in den Vorjahren waren es überwiegend Europäer, die nach Deutschland kamen. Mit leicht steigender Tendenz, betont Özlein Kona, Mitautorin der BAMF-Studie.
2/3 der Zu- und Vorzüge sind europäisch und 53% der Zuwanderer sind EU-Bürgerinnen und Bürger.
Die meisten kommen aus Rumänien, es folgen Polen, Bulgarien und Italien. Auch wenn aus all diesen Ländern mehr Menschen her als wegziehen, so zeigen die Zahlen, dass die Mobilität groß ist. Viele Menschen aus den wichtigsten Herkunftsländern verlassen Deutschland. Motivationen, warum Europäer nach Deutschland kommen, könne es viele geben, meint der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Steve Alter.
Wir haben als Kernbotschaft in dem Migrationsbericht ausgemacht, dass Deutschland nach wie vor ein attraktives Ziel ist für europäische Staatsangehörige, hier einer Beschäftigung oder einer Bildungsform nachzugehen.
Tatsächlich haben sich 2018 viele junge Menschen aus anderen EU-Staaten in deutschen Hochschulen eingeschrieben. Schaut man auf einzelne Herkunftsstaaten, so steht aber China mit großem Abstand an erster Stelle der Studierenden. Es folgen Indien und Syrien. Der Sprecher des Bundesbildungsministeriums, Volker Abt, freut sich über die ausländischen Studenten.
Denn wer hier in Deutschland, und das ist ja zunehmend auch der Fall, seinen Abschluss macht, der kann auch hier bleiben und damit auch unsere Fachkräftebasis erhöhen.
Nicht nur hier zieht die Grüne Phyllis Polert eine völlig andere Bilanz. Ihr geht es um die, die nicht direkt nach dem Studium Arbeit haben. Weit unter 10% der Studierenden bekämen direkt nach dem Abschluss eine Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitssuche. Viele wollten bleiben, so Polert, könnten aber nicht. Auch die Zahlen zur europäischen Erwerbsmigration sieht sie mit gemischten Gefühlen. Gerade viele Osteuropäer verharrten im Niedriglohnsektor oder in ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen bei Paketdiensten oder in der Schlachtindustrie. Für die Zahl der Schutzsuchenden arbeitet der Bericht wie insgesamt mit den Zahlen von 2018. Die hätten zum ersten Mal unter denen von 2014 gelegen, so Regierungssprecher Seibert.
Insgesamt geht aus dem Migrationsbericht hervor, dass Deutschland mit der hohen Zuwanderung von Schutzsuchenden 2015-2016, dass wir die gut bewältigt haben. Seither ist diese Form der Zuwanderung stark zurückgegangen.
2019 erneut um etwa 20.000 auf 142.500. Das Ministerium selbst spricht von gut 111.000 Anträgen, allerdings auf der Grundlage einer neuen Zählweise, bei der hier geborene Kinder nicht einfließen. Hauptherkunftsländer Asylsuchender waren Syrien, der Irak und die Türkei. Auch hier unterscheiden sich die Wertungen. Die Innenpolitikerin der Linkspartei, Ulla Jelpke, kritisierte, immer mehr Flüchtlinge scheiterten an den europäischen Abschottungsmaßnahmen oder lebten unter elenden Bedingungen an den EU-Außengrenzen. Bundesinnenminister Horst Seehofer dagegen zeigte sich erfreut über den Rückgang.
Das war der Bericht von Gudula Geuter. Ein Rechtsextremist soll den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke erschossen haben. Er sitzt in Haft und heute ist er einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Er wurde vernommen. Der Verdächtige hat dabei weitere Angaben gemacht. Das ist vorher über die Medien auch schon angekündigt worden. Nun ja, er will den tödlichen Schuss nicht abgegeben haben. Die Einzelheiten zu diesem Fall kennt der Kollege Ludger Fiedgau. Der ist jetzt mit uns verbunden. Was ist da heute passiert? Bitte schön.
Ja, erst einmal muss man sagen, Stefan E., der bisherige Hauptverdächtige im Mordfall Walter Lübcke, beschuldigt nun seinen Kumpel, seinen Freund in der Neonazi-Szene Markus H., den tödlichen Schuss auf den ehemaligen nordhessischen Regierungspräsidenten abgegeben zu haben. Die sitzen beide in Untersuchungshaft. Bisher galt Stefan E. als Hauptverdächtiger und gilt es auch noch. Der andere, Markus H., galt als möglicher Mittäter, als jemand, der das mit vorbereitet hat, aber war bisher eben nicht im Gespräch als der eigentliche Täter. Stefan E. hatte ja im Sommer 2019 sein erstes Geständnis zurückgenommen, hatte gesagt, ich widerrufe, und man hat da jetzt schon vor einigen Wochen gehört, er will nochmal eine neue Erklärung abgeben, und jetzt beschuldigt er Markus H., den Schuss ausgeübt zu haben. Der hätte nach einer Diskussion mit Walter Lübcke quasi zufällig geschossen, so die Aussage des Anwalts heute. Da kann man natürlich sozusagen fragen, ob das wirklich glaubwürdig ist. Klar ist aber, die DNA-Spuren, die zur Überführung von Stefan E. geführt haben, die hat es bei dem jetzt ins Gespräch gebrachten möglichen zweiten Täter nicht gegeben. Das muss man auch sagen. Und es gibt bisher keine Aussage der Bundesanwaltschaft, die heute die Vernehmungen durchgeführt hat, ob das jetzt wahrheitsgemäß sein könnte oder nicht. Hintergrund ist aber, dass die beiden eben schon lange befreundet waren, in der rechten Szene aktiv waren, beide auch gemeinsam in diesem Schützenclub aktiv waren, das Schießen geübt haben, und jetzt eben die Aussage, dass sie auch gemeinsam dorthin gefahren sind, um dem Walter Lübcke eine, wie es heißt, eine Abreibung zu verpassen. Und daraus ist eben diese Mordtat geworden. Also eine neue Situation, die es bisher noch nicht gegeben hat. Ab jetzt ist von möglicherweise zwei Tatverdächtigen die Rede. Weitere Namen hat Stefan E. wohl heute nicht genannt. Es sitzt noch eine dritte Person in Untersuchungshaft. Das ist ein Mann, der gilt als möglicher Waffenhändler. Aber dieser Name ist wohl heute nicht genannt worden. Aber eine neue Situation, ein neues Geständnis. Und das wird sicher das Verfahren, das Ende Januar, Anfang Februar beginnen soll, noch mal verändern. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass jetzt mindestens zwei Leute möglicherweise gemeinsam auf die Anklagebank kommen.
Ganz kurz zum Schluss, Herr Fiedkau, diese Informationen kommen von dem Anwalt des Betreffenden, über den wir gerade reden.
Genau, die kommen von dem Anwalt. Da gab es heute eine kleine Pressekonferenz, 15 Minuten, eine Verlautbarung. Der Anwalt hat gesagt, er wertet diese Aussage von Stefan E. als Geständnis.
Dankeschön, das waren Einzelheiten dazu vom Kollegen Ludger Fittger, auch ganz aktuell. Unser letzter Beitrag beschäftigt sich mit einem Flugzeugabsturz, den es im Iran auch gegeben hat. Und zunächst hat man natürlich über Zusammenhänge spekuliert. Da wird insgesamt auch viel spekuliert im Netz, wie das passieren konnte. Inzwischen verschieben sich allerdings die Informationen, die man hat. Was ist bisher geklärt ist und was nicht geklärt ist, der Kollege Florian Kellermann versucht es zusammenzufassen.
Unklar ist bisher, ob Deutsche unter den Opfern waren. Die Bundesregierung erklärte am Nachmittag, ihr lägen derzeit keine solchen Erkenntnisse vor. Die ukrainischen Behörden sprachen indes von drei verunglückten Passagieren mit deutscher Staatsbürgerschaft. Die Offiziellen in der Ukraine betonten, dass sie bisher keine Angaben zu möglichen Unfallursachen machen wollten. Alle Spekulationen seien zum jetzigen Zeitpunkt gegenstandslos, erklärte Generalstaatsanwalt Oleksiy Honcharuk. Für uns ist es sehr wichtig, dass die Unfallursache aufgeklärt wird. Das ist Sache einer speziellen Untersuchung. Die iranische Behörde, die dafür verantwortlich ist, hat damit begonnen. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass auch ukrainische Fachleute an der Untersuchung beteiligt sein sollten. Die iranische Regierung nannte allerdings bereits einen Triebwerksschaden als wahrscheinliche Ursache des Unfalls. Eine Version, der ukrainische Experten zumindest nicht widersprechen. Spekulationen, eine Rakete könnte das Flugzeug getroffen haben, werden auch in der Ukraine als höchst unwahrscheinlich eingestuft. Darauf weise der Verlauf des Unglücks hin, so Experten. Das Flugzeug hatte schon 3 Minuten nach dem Start Feuer gefangen und war in der Nähe der Stadt Parand abgestürzt. Ein im Internet verbreitetes Video zeigt die noch brennenden, weit verstreuten Trümmer der Maschine. Das Flugzeug hatte mutmaßlich noch weitere technische Probleme. Nach Angaben der iranischen Luftfahrtbehörde hätten die Piloten schon unmittelbar nach dem Start keine Verbindung mehr mit den Fluglotsen im Kontrollturm gehabt. Der Vize-Vorstandsvorsitzende der betroffenen ukrainischen Fluglinie MAU, Ihor Sosnowski, sagte vor Journalisten, das betroffene Flugzeug sei eines der so wörtlich besten in der Flotte des Unternehmens gewesen. Auch das Bordpersonal sei gut ausgebildet gewesen. Wir wissen, dass Teheran kein einfacher Flughafen ist. Deshalb führen wir alle Trainingseinheiten für die Crews an dieser Maschine vom Typ 737 seit einigen Jahren genau dort durch. So sollen sich die Piloten auch in brenzligen Situationen zurechtfinden können. Ich halte die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers der Crew für minimal. Das Flugzeug vom Typ Boeing 737-800 war 3,5 Jahre alt. Es wurde von der ukrainischen Fluggesellschaft MAU auf verschiedenen Strecken eingesetzt. In den vergangenen Tagen war es unter anderem zum Flughafen Mailand, Malpensa und nach Jerewan in Armenien geflogen. Die Fluggesellschaft MAU ist von Boeing zertifiziert und darf selbst auch komplizierte Wartungsarbeiten durchführen. Das Unternehmen ist seit 9 Jahren in Privatbesitz. Es gehört zum Firmengeflecht des ukrainischen Milliardärs Ihor Kolomoisky. Die Firma Boeing sprach indes in einer Mitteilung von einem tragischen Vorfall. Sie sei bereit, ihrem Kunden MAU, Zitat, jegliche notwendige Hilfe zu leisten. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky unterbrach wegen des Flugzeugunglücks heute seinen Staatsbesuch im Oman und kehrte in die Ukraine zurück.
Das war der Bericht von Florian Kellermann und das waren unsere Informationen am Abend. Ich bedanke mich auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen, die bei dieser etwas ungewöhnlichen Sendung, wo wir vieles umstellen mussten, mitgemacht haben. Herzlichen Dank dafür. Ihnen wünsche ich noch einen angenehmen Abend mit dem Deutschlandfunk. Nachher zum Beispiel um 23.10 Uhr mit Stefan Heinlein. Mein Name ist Jürgen Zurheide. Ich pflege jetzt meine Stimme. Danke und tschüss.